Wir haben heute das zweite Kapitel von Josua, wo es um die Kundschafter geht, die Josua nach Jericho ausschickt und die bei einer Dame etwas zweifelhaften Berufes in Landen der Rahab, die sie schließlich versteckt und ihnen auch hilft, in Sicherheit wieder zurück zum Lager der Israeliten zu kommen und als Gegenleistung eben bittet, wenn die Israeliten Jericho erobern werden, dass sie und ihre Familie, alle, die in ihrem Haus versammelt sind, gerettet werden. Ja, ich habe zunächst mal Texte ausgesucht, die sich damit befassen, dass diese Erzählung eigentlich gar nicht so gut in den Gesamtkontext, also in Kapitel 1, wo ja schon heißt, in 3 Tagen werden wir den Jordan überschreiten. Und das wird ja dann auch in Kapitel 3 bis 4 beschrieben. Und da habe ich zunächst mal einen modernen Text von Jair Zakovic, Professor Emeritus an der Hebräischen Universität, einer der wenigen, wenn sogar nicht der einzige der Bibelprofessoren an der Hebräischen Universität, die nicht orthodox sind, der die Bibel eigentlich eher als literarisches Werk liest. Und er bringt eben, wie man aus moderner Lektüre die Probleme sieht und gerade dann im Rückblick möchte ich noch zeigen, wie traditionelle Kommentatoren, die natürlich auch die Probleme gesehen haben, aber nicht bereit waren zu sagen, da ist einfach was zugefügt worden oder vielleicht auch gar nicht auf die Idee gekommen sind, es so zu sehen, wie die versuchen, diese Widersprüche zu lösen. Ja, also zunächst mal Jair Zakovic. Kapitel 2 fügt sich nicht gut in seinen Erzählkontext ein. Es ist nicht klar, wozu die Kundschafter geschickt werden, nachdem er im vorigen Kapitel eindeutig versprochen hatte, das Land, das ich euch gebe, jede Stelle, auf die eure Fußsohle tritt, gebe ich euch. Kapitel 3 bis 4, wie auch die Erzählung von der tatsächlichen Eroberung Jerichos in Kapitel 6, passen zu dem Charakter der göttlichen Verheißung. Außerdem stört Kapitel 2 die chronologische Abfolge. In Kapitel 1 befiehlt Josua, den Jordan 3 Tage später zu überqueren. Und Josua befahl den Aufsehern des Volkes und sagte: Bereitet euch Wegzehrung vor, denn in 3 Tagen werdet ihr den Jordan überqueren. Eine weitere Bezugnahme auf die zeitliche Dimension findet sich am Anfang von Kapitel 3. Josua stand früh am Morgen auf und sie zogen von Schittim und kamen bis zum Jordan. Und es war am Ende von 3 Tagen, da gingen die Aufseher durch das Lager. Aber die Überquerung des Jordan geschieht nicht am selben Tag. Nach der Anordnung an die Aufseher befiehlt Josua dem Volk: Heiligt euch, denn morgen wird er in eurer Mitte Wunder tun. Es scheint, dass die Worte in 3 Tagen, wie sie den Aufsehern gesagt werden, am Ende von 3 Tagen, ein Überqueren am dritten Tag annehmen. Während Vers 3,5, der einen weiteren Tag annimmt, denn morgen ihnen widerspricht. Außerdem passt Vers 5 nicht zu der Beschreibung des Überquerens. Die Anordnung an die Aufseher in Vers 4 lässt keinen Raum für einen weiteren Tag. Und auch Vers 6 nicht und bezieht sich nicht darauf. Vers 6 ist die direkte Fortsetzung von Vers 4. Nachdem die Aufseher dem Volk Anweisungen gegeben haben, gibt Josua den Priestern Anweisungen. Es scheint, dass die Zufügung von Vers 5 durch die Einfügung von Kapitel 2 in das Buch Josua zustande gekommen ist. Das Aussenden der Kundschafter geschieht nach dem Befehl zum Überqueren des Jordan 3 Tage später. Josua sendet Kundschafter von Schittim und dorthin kehren sie anscheinend zurück, vor dem Überqueren des Jordan. Aber die Expedition der Kundschafter setzt sich noch einen Tag nach dem in Josua 1,11 und 3,2 erwähnten dritten Tag fort. Der erste Tag der Expedition der Kundschafter, der frühestens der Tag ist, an dem der Befehl zum Überqueren des Jordan gegeben wurde, endet im Haus Rahabs, in dem die Kundschafter die Nacht verbringen. Infolge der Durchsuchung ihres Hauses rät Rahab den Kundschaftern, sich 3 Tage im Gebirge zu verbergen. Ihr Rat wird angenommen. Und sie gingen und kamen ins Gebirge und saßen dort 3 Tage, bis die Verfolger zurückkehrten. Auch wenn sie es schaffen, am dritten Tag ihres sich Versteckens in das Lager Josuas zurückzukehren, ist dies doch schon der vierte Tag seit Beginn ihrer Expedition, während die Kinder Israels den Jordan am dritten Tag hätten überqueren sollen. Um diese Schwierigkeit, die durch die Einfügung von Kapitel 2 in den Kontext entstanden ist, beizulegen, wurde Vers 3,5 hinzugefügt, der das Überqueren um einen weiteren Tag verschiebt, bis zur Rückkehr der Kundschafter. Die Geschichte Rahabs geht nicht zusammen mit dem wundersamen Geschehen des Falls der Mauer in Kapitel 6. Es besteht, wie gesagt, kein Bedarf an Kundschaftern, die in die Stadt eindringen und ihre Geheimnisse entdecken sollen, wenn sie aufgrund des Wunders des Falls der Mauer den Kindern Israels wie eine reife Frucht in die Hände fallen wird. Außerdem wird über Rahab gesagt, denn ihr Haus war in der Wand der Mauer und in der Mauer wohnte sie. Und dieses Detail lässt sich nicht in Übereinstimmung bringen mit dem Fall der Mauer, denn im Haus Rahabs versammelten sich ihre Angehörigen, die ihre Rettung erwarteten. Also soweit der moderne Text, der die Probleme zwischen den einzelnen Kapiteln aufzeigt. Rashi hat sich mit dem chronologischen Problem befasst, eben auch gesehen, dass das nicht hinkommt, dass die Kundschafter schon zurück sein können, wenn vorher gesagt wurde, dass man in 3 Tagen den Jordan überqueren wird. Und er versucht, das Problem auf andere Weise zu lösen. Und Josua schickte. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, dass Josua sie während der Trauertage um Mose schickte. Denn am Ende der 30 Tage, als die Trauertage um Mose endeten, überquerten sie den Jordan. Und daraus lernen wir, dass Mose am 7. Adar starb. Denn du findest 33 Tage zurückgerechnet von dem Tag, an dem sie aus dem Jordan hinaufstiegen, am 10. Tag des ersten Monats, was ausdrücklich als Datum in Josua 4,19 angegeben wird. Und es bleibt nichts anderes übrig, als dass sie nicht vor dem 5. Tag nach der Aussendung der Kundschafter den Jordan überquert haben, wie es heißt, und sie saßen dort 3 Tage, bis die Verfolger zurückkehrten. Und in derselben Nacht, und sie überquerten und kamen zu Josua bin Nun. Josua stand früh am Morgen auf und sie zogen von Schittim, also der vierte Tag. Und sie übernachteten dort, bevor sie überquerten. Es ergibt sich, dass sie nicht vor dem 5. Tag überquerten. Also Rashi versucht im Grunde genommen das Problem dadurch zu lösen, dass er sagt, Kapitel 2 steht nicht an der richtigen chronologischen Stelle, sondern die Ausschickung der Kundschafter muss vor der Aufforderung, innerhalb von 3 Tagen, nach 3 Tagen den Jordan zu überqueren, geschehen sein und damit noch in den Trauertagen um Mose. Und Rabbi Levi ben Gershom, der sich auch mehr mit philosophischen Fragen befasst hat, er geht auch noch auf einige andere Probleme ein, die in der Aussendung der Kundschafter ist. Es ist angemessen, dass wir in dieser Sache den Zweifel wegnehmen, was hinsichtlich Josuas Befehl an die Aufseher des Volkes geschieht, wenn sie die Kundschafter schicken. Was sollen diese Kundschafter? Was auch immer deren Antwort sein wird, wenn sie zurückkommen, so werden sie, das heißt die Kinder Israels, nicht darauf verzichten, in das Land zu kommen und es in Besitz zu nehmen. Denn Josua hat bereits bestimmt, dass sie in 3 Tagen den Jordan überqueren werden, um dorthin zu kommen und das Land in Besitz zu nehmen. Und wenn wir sagen, dass er die Kundschafter schon vorher geschickt hat, bereitet es auch eine Schwierigkeit, warum er nicht auf seine, gepriesen sei er, Worte sich verlassen hat, die ihm versprachen, dass sich ihm sein ganzes Leben lang niemand in den Weg stellen werde. Und warum war er bereit, Kundschafter zu schicken, wenn ihm doch bekannt war, was Israel in der Wüste geschehen war, wegen der Kundschafter, die Mose geschickt hatte. Und wir sagen, um den Zweifel wegzunehmen, dass das Aussenden der Kundschafter auf zwei Weisen verstanden werden kann. Der eine ist, auszuforschen, ob es möglich ist, zu versuchen, gegen das Volk zu kämpfen, dessen Land auszukundschaften sie gesandt wurden oder nicht. Als würdest du sagen, dass sie über das ansässige Volk auskundschaften sollen, ob es gering oder zahlreich ist, ob es stark oder schwach ist und was mit den Städten ist, ob es in Lagern oder in Festungen sitzt. Alles Zitate von der Aussendung der Kundschafter durch Moses in Numeri 13. Und das Ergebnis dieses Auskundschaftens ist, ob sie im Folgenden in den Krieg ziehen oder sich von ihm entfernen werden. je nachdem, was die Kundschafter erzählen werden. Die zweite Weise ist jedoch, nur das Herz der Kämpfenden zu stärken, wie es bekannt ist von Gidon ben Joasch, dass er sich auf seine, gepriesen sei er, Worte verließ, nachdem er ihm ein Zeichen gab, dass er mit ihm spricht. Und dann erreichte sein Vertrauen auf ihn, gepriesen sei er, einen Grad, dass er die Truppen, die aus Israel kamen, bereits schickte, gegen Midian zu kämpfen, und auf sein Wort, gepriesen sei er, nur 300 Mann von ihnen dabehielt. Und trotz alledem, um sein Herz zu stärken hinsichtlich des Krieges, befahl ihm er, gepriesen sei er, in das Lager hinabzugehen, er und sein Knabe Purah, um zu hören, was sie reden, und danach waren seine Hände gestärkt. Und siehe, er hörte dort, was sein Herz stärkte, sich auf den Krieg einzulassen, nämlich dass die Midianiter Angst vor den Israeliten haben. Und so, und die Geschichte von Gideon werden wir ja noch, wenn wir zum Buch der Richter kommen, auch ausführlicher sehen. Und so war es auch bei der Aussendung der Kundschafter an dieser Stelle, wie wir erklären werden. Das heißt, dass sie nur geschickt wurden, um das Herz Josuas und des Volkes zu stärken. Wenn sie hören werden, dass der Schrecken vor Israel auf sie gefallen ist und dass alle Einwohner des Landes vor ihnen vergehen. Und damit erklärt sich auch, dass sie nicht das Land und Jericho auskundschafteten, sondern nur auf diese Weise, denn sie kamen dort erst in der Nacht an und in derselben Nacht gingen sie von dort fort, nachdem ihnen durch Rahab die Gedanken des Landes bekannt geworden waren und dass alle Einwohner des Landes bereits vor den Kindern Israels vergehen. Und dies war auch ihre Antwort an Josua. Denn er hat das ganze Land in unsere Hand gegeben und auch vergehen vor uns alle Einwohner des Landes. Und wenn es Josuas Absicht gewesen wäre, dass sie das Land auf die erste Weise auskundschaften, hätten sie ihm sagen müssen, dass sie das Land nicht auskundschaften konnten. Denn sie kamen in der Nacht an und in derselben Nacht waren sie gezwungen, von dort fortzugehen. Und damit wird klar, dass die Absicht ihres Auskundschaftens war, nur ihre Gedanken auszukundschaften, damit dadurch das Herz der Kriegsleute gestärkt werde. Ja, soweit Rahel Back. Sind zu den Texten Fragen, Anmerkungen? Sieht im Moment nicht so aus. Also, ja doch, Frau Fichthofer. Fichthauer, Entschuldigung.
Ja, können Sie mich hören?
Ja.
Ja, Sie können mich hören.
Ja, sehr gut.
Okay, ja, ich hätte eine ganz, ganz grundsätzliche Frage. Wir beschäftigen uns mit hochgelehrter Wissenschaft im Sinne des Mittelalters, eines Rashi, der wohl als höchste Autorität anerkannt wird, oder auch hier Ralbak und so weiter. Wir haben eben aber es erst oder ja doch einmal eine Schrift gelesen, auch von einem ja, Professor an der Universität Bibelwissenschaften. Aber, und er spricht ja dann im Weiteren auch zum, ja, auf der Seite 4 ist das, da spricht er von Erzähltypus und theologische Metamorphose, Zitat aus dem Schilfmeer. Lied und so weiter. So, meine grundsätzliche Frage ist, werden diese Schriften von den Talmud-Schülern studiert? Werden diese oder wird in diesem Sinne heute in der Synagoge gelehrt oder hat man sich nicht doch der kritischen und historischen Analyse geöffnet? Also es ist für mich eine völlig fremde Welt, ein fremdes Denken. Und wenn ich an die katholische, also Theologie denke, die moderne, die wird sagen, diese Geschichten, also jetzt mal Neues Testament, das ist Kerygma, das ist Verkündigung. Und die Verba ipsima eines Jesus, das sind ganz wenige. Und es ist eine Glaubenssache, ja, Aber ich habe in einer Predigt auch schon mal gehört, ja, Jesus sagte der Prediger, das kann Jesus so nicht gesagt haben, denn, und dann kam eine logische Begründung. So, wie ist das mit diesen Texten? Das würde mich hier wirklich interessieren, weil es für mich so fremd ist, dass man sich vielleicht daran heute noch orientiert.
Ja, das ist sicher etwas, was anders ist, als es heute in der katholischen Theologie, zumindest in Europa und in
Spruch.
Nordamerika, ist, dass man weiter auch noch eben die traditionellen Ausleger liest, und die natürlich eben nicht davon ausgehen, dass dieser Text irgendwie zusammengesetzt sein könnte. Meine, wir haben hier Josua, es ist nicht die Tora. Das heißt, das ist kein Text, wo behauptet wird, er ist vom Sinai direkt zur Offenbarung Gottes. Also, sondern es wird schon davon ausgegangen, dass sozusagen, dass Josua das inspiriert gesprochen hat, aber es ist hier weniger kritisch sozusagen als bei der Tora. Aber es ist noch eine großes Zögern, sich mit moderne Bibelkritik anzuerkennen in vielen orthodoxen Kreisen. Also in den meisten Yeshivot, in den Torah-Schulen, wird das völlig ignoriert, dass es das gibt. Das möglicherweise wissen die Studierenden gar nicht mal, dass es das gibt. Während eben an den Universitäten Bibel wie in der westlichen Welt unterrichtet wird. Und interessanterweise trotzdem die meisten Studierenden für Bibel auch an den Universitäten sind orthodoxe Juden und Jüdinnen. Und für die ist das dann oft das erste Mal, dass sie hören, dass es diese Bibelkritik gibt. Und für manche ist es auch ein Schock und sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Es gibt einige Rabbiner, es war besonders Breuer, der versucht hat, mit diesen Dingen umzugehen, um auch zu sagen, also wir erkennen irgendwo durchaus faktische Erkenntnisse moderner Bibelkritik an. Es macht keinen Sinn zu leugnen, dass es Widersprüche in Texten gibt, während ja die mittelalterlichen Ausleger meistens versuchen, die Widersprüche aufzulösen. Und er sagt, also man muss das anerkennen, dass diese Widersprüche da sind, aber wenn ich es ernst nehme, dass ich doch irgendwie das als Gottes Wort sehe, dann muss ich aber auch noch eine theologische Erklärung finden, warum es denn diese Widersprüche gibt. Und das finde ich eigentlich schon auch eine wichtige Frage und vielleicht auch ein wichtiges Korrektiv zu moderner Bibelkritik. Einerseits zu sagen, ja, wir nehmen das literarisch auseinander, aber wenn wir noch irgendwie der Meinung sind, dass das eben nicht nur Literatur ist, sondern auch ein Text, der eine religiöse Bedeutung hat, muss man sich immer noch fragen, aber was ist die theologische Botschaft, die dahinter steht? Also man kann nicht sagen, die Leute waren einfach so dumm, dass sie das so zusammengesetzt haben, dass wir merken, dass es zusammengesetzt ist, sondern dass da schon auch Gedanken hinterstehen. Und das ist ja auch etwas, auch die christliche oder sagen wir die Exegese an den Universitäten hat sich ja in den letzten Jahrzehnten darin geändert, dass man eigentlich nicht mehr so stark auf die Sezisierung in unterschiedliche Quellen geht, sondern sagt, die Kanonebene hat auch ihren Wert, denn sie ist eben die Kanonebene und das soll auch einen Sinn machen. Und auch wenn wir der Meinung sind, dass die aus irgendwas entstanden ist, ist es uns auch wichtig, die Bedeutung dieser Kanonebene zu finden. Und insoweit gibt es vielleicht eine gewisse Aufeinanderzubewegung der traditionellen jüdischen Auslegung und ähnlich wie auch die Kirchenväter haben das so gemacht natürlich. Nur dass eben das Studium der Kirchenväter in den westlichen Kirchen fast nicht mehr relevant ist. Und zu sehen, wie doch diese traditionellen Auslegungen und die moderne Bibelkritik irgendwo sich auch anfangen zu treffen. Und es gibt auch andere Dinge. Ich habe es auch gerade bei Sakowitsch jetzt wieder gemerkt. Die israelischen Ausleger gehen schon auch auf die traditionellen Auslegungen zurück, weil die auch wissen, dass das Ausleger waren, die sprachlich sehr genau gearbeitet haben, die teilweise auch Grammatiken geschrieben haben, sprachwissenschaftliche Bücher, also dass man von in dieser Hinsicht durchaus einiges von ihnen lernen kann und Die werden also auch in der Universität nicht in den Abfalleimer geworfen, könnte man sagen, sondern man benutzt sie auch, wenn man nicht verpflichtet ist, jede ihrer Lösungen zu akzeptieren. Also das ist so in etwa so wie, ja, wie das heute in Israel aussieht. Und was sicher auch noch mal stärker rauskommt, also der Text von Sapkowitsch, er schreibt eben davon, sozusagen, wie die Dinge literarisch passen und spricht davon, dass das Kapitel 2 eine spätere Zufügung ist. Aber das ist vielleicht mehr eine literarische Analyse, als jetzt unbedingt zu versuchen, das in unterschiedliche Quellen zu sezisieren. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, dass die israelischen modernen Exegeten eigentlich mehr einen literaturwissenschaftlichen als einen historisch-kritischen
So,
Ansatz
ah
haben und
ja, ah
versuchen,
ja.
eben literarische Einheit oder Nicht-Einheit eines Textes zu sehen und auch, was wir eben gleich bei Sakowitsch noch sehen werden, eventuell bestimmte Typen, Modelle wiederzufinden.
Okay, ja. Danke, ja.
Ja, Frau Dankowski.
Ich habe noch mal eine Frage jetzt zu dem nächst zurückliegenden Text. Da war so, ist die Motivation ja deutlich beschrieben worden, im Sinne von, die Kundschafter gehen eigentlich nicht wirklich dahin, um auszukundschaften, sondern sozusagen um die Botschaft zu empfangen, dass das ganze Land vor Angst vergeht. Jetzt weiß ich nicht, ob das später noch kommt, aber ich würde ja mal noch eine andere Motivation mit ins Spiel bringen wollen. Könnte es nicht sein, dass diese Kundschafter vom, ich sage mal, Pfad der Tugend oder ihres Auftrags abgewichen sind, und schlicht und ergreifend ins Bordell wollten und dann eben die Dinge sich auf wundersame Weise, wie Gott das eben dann schon immer mal so fügt, entwickelt haben?
Das ist genau die Peinlichkeit der Geschichte, denn wenn man nämlich
Ja.
mit der eben auch ohne es ausdrücklich zu sagen, sich die alten Ausleger befassen, was macht es für einen Sinn? Die werden ausgeschickt, das Land auszukundschaften und anstatt irgendwas auszukundschaften, landen sie sofort im Bordell. Und es wird dann eben auch der Ausdruck, und sie legten sich dorthin. Es ist nicht einfach, sie legten sich schlafen, sondern es ist der Ausdruck, der normalerweise für intimen Verkehr benutzt wird. Also
Ah.
auch da könnte man sagen, ist ein dezenter Hinweis, dass das vielleicht passiert ist oder zumindest hätte passieren können. Und weil das natürlich den mittelalterlichen Erklärern unangenehm ist, versuchen sie halt einen anderen Sinn in diesem merkwürdigen Absteigen in dem Bordell zu finden. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr zu diesem Aspekt auch hören, aber das ist eben auch so, das Problem ist eben, dass wir hier Kundschafter haben, die nichts auskundschaften. Das ist ein Faktum, dass dieses Problem da ist. Und die Frage ist, wie geht man damit um und was sieht man da vielleicht zwischen den Zeilen, was da eventuell noch passiert sein könnte? Herr Müller.
Ja, ich möchte im Anschluss daran jetzt noch mal sagen, dass also noch ein weiterer Punkt kommt, dass sie sich ja praktisch nur auf das Wort oder auf die Erzählung von der Rahab beziehen und daraus schließen, dass die eben ihr Herz schon in der Hose haben, die Jericho-Bewohner. Das heißt also, das ist ein ziemlich dünner Beweis. Dann habe ich noch eine Bemerkung zu dem Jair Zakovic. Da heißt es im unteren Teil: Infolge der Durchsuchung ihres Hauses rät Rahab den Kundschaftern und so weiter, sich zu verbergen. Aber von einer Durchsuchung des Hauses ist überhaupt keine Rede.
Nein, die
Im Text.
Formulierung ist wirklich, ich habe sie einfach so übersetzt, wie sie da stand, die ist wirklich nicht ganz korrekt, sondern es heißt ja nur, dass der König von Jericho hier Boten
Ja,
schicken lässt, was denn ist mit den Leuten
genau.
dort. Also es ist
Ja.
eine nicht ganz korrekte
Es ist
Formulierung, ja.
keine Durchsuchung. Das heißt
Ja.
also, um jetzt nochmal auf die Motivation, das heißt also, die Kriegslust der Israeliten zu kommen. Es spricht ja hier ein gewaltiger Zweifel an Gottes Wort.
Ja, das hatten wir ja auch schon gesehen bei denjenigen, die dabei waren, als wir die Geschichte der Kundschafter von Moses gesehen haben, dass sie
Ja.
auch da die Ausleger mit der
Ja.
Frage auseinandersetzen, ja, wieso schickt Mose die überhaupt?
Ja. Und wir haben auch nirgendwo ein Wort, was die Kundschafter nach ihrer Rückkehr überhaupt berichtet haben.
Ja,
Das ist völlig offen.
es wird eigentlich nur kurz gesagt, eben, dass Rahab gesagt hat, alle haben Angst vor ihnen und das
Ja,
ist es
gut.
eigentlich, ja.
Das allgemein, ja.
Und das ist eben auch hier auf die Weise, wenn Ralbak versucht, eben das Problem dadurch zu lösen, dass er sagt, darum ging es eigentlich. Sie müssen gar nicht wissen, was da jetzt militärisch passiert, sondern nur von der einen Dame, die sozusagen stellvertretend für alle spricht, hören, dass alle Angst vor ihnen haben und das sollte
Ja.
reichen. Das,
Okay, danke.
Frau Fricke.
Ja, also mir ist zu der Geschichte ein Satz eingefallen, den ein syrischer Kollege vor, weiß ich nicht, 1980 oder so, mal sagte, als ich in der Kinderheilkunde war: Vertraue Allah, aber binde dein Kamel fest. Das heißt, für mich ist es so, dass man aus seinem Wissen heraus, aus dem Bauchgefühl, zum Beispiel jetzt in meinem Fach eine Diagnose stellen würde und das dann aber noch untermauert. Das heißt, das wäre das Kamel festbinden. Und ich denke, da das bei Mose mit der Kundschaftung so in die Hose gegangen ist, das ist ja völlig schief gelaufen mit 40 Jahren, haben die es diesmal anders gemacht. Die haben geguckt, nicht wie ist die Befestigung, was vielleicht Angst machen würde, weil es eine Zivilisation war, die lange bestand, sondern wie ist die Grundstimmung in dem Land. Und ich finde das gar nicht so verkehrt, wo sie hingegangen sind. Ich denke, dass bestimmte Frauen auch Schaltstellen waren, wo die wichtigen Herren der Geschichte was erzählt haben, sodass sie ja eine Stimmung im Land sehr gut wiedergeben konnten. Sie soll ja auch ein Gasthaus gehabt haben, der Legende nach, und eben zwangsläufig vielleicht auch die Herren noch mehr bedient haben. Aber ich glaube, dass es schon eine Schlüsselstellung in so einer Stadt ist, wenn man ein Fremder ist, zu erfahren, wie ist es da? Also für mich ist das eigentlich nicht unlogisch, dass es so da steht. Ja,
Ja,
ich
da haben wir schon
habe meine
einiges
Frage.
angesprochen, was wir gleich noch in weiteren Texten hören werden. Also eben wirklich, dass das vielleicht durchaus ein guter Ort ist, wo man Informationen bekommen kann. Und auch gleich im nächsten Abschnitt gehen wir auch darauf ein, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Kundschaftern, die Mose ausgeschickt hat und denen, die Josua ausgeschickt hat, um da eben auch eventuell zu sehen, vielleicht haben sie was besser gemacht als das, was die Kundschafter des Mose gemacht haben. Ja, und von Herrn Schobes kam in den Chat, dass eigentlich eine elegante Ehrenrettung der Kundschafter da ist. Ja, ich denke, das ist wirklich eher so die traditionelle Tendenz, während die moderne Auslegung sich eher erlaubt, auch zu sagen, also eigentlich waren das nicht so die idealen Typen, die da ausgekundschaftet haben. Ja, von daher schauen wir jetzt mal den Vergleich, der gemacht wird, eben zwischen diesen beiden Kundschafter, und das ist natürlich etwas, was liegt sich ja nahe, und auch insofern, als wenn der Tora-Abschnitt von der Aussendung der Kundschafter durch Mose gelesen wird, ist Josua 2 immer die Prophetenlesung dazu. Also von daher wird das also immer zusammen gelesen und der Vergleich legt sich nahe. Und wir haben also einerseits jetzt einen Text von Malbim, einem Ausleger aus Russland im 19. Jahrhundert, der wusste, dass es die Bibelkritik gibt, vielleicht auch einiges davon gelesen hat, aber nicht von ihr begeistert war. Danach eben von Sakowitsch wieder. Und da sieht man auch, bei Malbim eigentlich kommen die Kundschafter Josuas besser weg als die von Mose, während Sakowitsch eher umgekehrt den Finger dahin legt, was problematisch mit denen ist. Ja, also hören wir erst Malbim. Die Frage, die hier auftaucht, ist zu beantworten, wie Josua Kundschafter schicken konnte, nachdem er das Übel gesehen hatte, das sich aus dem Aussenden der Kundschafter in den Tagen Moses ergeben hatte. Und die Antwort ist, dass es fünf Unterschiede gab zwischen den Kundschaftern Josuas und den Kundschaftern Moses. Erstens, die Kundschafter, die Mose schickte, wurden infolge der Forderung des Volkes geschickt, wie es heißt in Deuteronomium 1. Und ihr kamt alle zu mir und sagtet, lass uns Leute vor uns herschicken. Und daher verließ sich das Volk auf sie, als sie zurückkehrten und schlechte Rede über das Land führten. Aber hier schickte Josua aus eigenem Antrieb und nicht auf Antrieb des Volkes. Zweitens, Mose schickte sie von der Wüste Paran, die weit vom Land entfernt war. Und sie begnügten sich mit dem Wesen des Landes und ihrer Fähigkeit, es zu erobern. Aber Josua schickte sie von Schittim, das an der Grenze des Landes war, und gab sich nicht damit ab, ob sie es betreten würden oder nicht, sondern wollte nur den Ort finden, von dem aus es bequem sein würde, das Land zu erobern. Drittens, Mose schickte 12 Leute zum Erforschen und Josua schickte 2 Leute zum Auskundschaften. Das heißt, wie ich bereits in der Auslegung zur Tora erklärt habe, es gibt einen Unterschied zwischen dem, der erforscht, das ist das hebräische Verb tar, und dem, der auskundschaftet, meragel. Der, der erforscht, sucht das Wesen, ob das Land gut ist, ob seine Leute Helden sind und so weiter. Und der, der auskundschaftet, sucht die Blöße des Landes, den Ort, von dem aus bequem ist, es zu erobern. Und ich habe erklärt, dass darin 2 Arten der Aussendung liegen. Wenn das Volk zum Erforschen schickt, zu sehen, ob das Land gut oder schlecht ist, das heißt, ob es sich lohnt, um es zu kämpfen oder nicht, werden sie einen Fürsten von jedem Stamm schicken. Denn in dieser Angelegenheit werden sie sich nicht auf niederstehende Leute verlassen und ein Stamm wird sich nicht auf den Gesandten eines anderen Stammes verlassen, sondern jeder wird jemanden schicken, auf den sich sein Herz verlässt, dass er erforschen wird, ob das Land geeignet ist für seinen Stamm und dessen Beschäftigung. Je nachdem, ob dieser das Land bearbeitet oder Vieh hütet oder sich mit Handel befasst oder mit der Schifffahrt. Und mit dieser Absicht schickte Mose, das Land zu erforschen und nicht es auszukundschaften. Und daher schickte er einen Fürsten von jedem Stamm. Und daher kam es zu diesem großen Fehlschlag bei ihrer Aussendung. So ist es nicht, wenn man einen Kundschafter schickt, das heißt, wenn man schon zugestimmt hat, es zu erobern und man ausschickt, die Blöße des Landes zu sehen, von wo aus man es mit Leichtigkeit erobern kann. Dann wird man einen oder 2 Leute aus der Masse des Volkes schicken, denn sie wird nur der Heerführer schicken, der wissen will, von wo aus er kämpfen soll. Und auf diese Weise schickte Josua nur 2 und nicht 12 und nur Leute aus dem Volk und nicht Fürsten und nur Kundschafter und nicht Erforscher. Und daher gab es hier keinen Grund, schlechte Rede über das Land zu führen. Viertens, dass er Cheresch, was wörtlich taub heißt, kämpfte, das heißt schweigend, dass niemand von der Sache wusste, nur er allein.
Heimlich, ja.
Fünftens, zu sagen, geht und sehet das Land und Jericho. Die Aussendung konzentrierte sich auf Jericho und das Land in seiner Umgebung. Denn dorthin waren sie gekommen und wollten wissen, wie sie es erobern sollten. Also soweit Malbim und Sakovic vergleicht eben hier die Geschichte von Rahab mit übrigen Kundschafter. Geschichten, die sich in der Bibel finden, mit Moses Kundschaftern und auch noch mit anderen. Im Folgenden die Aufteilung dieses Erzähltyps in seine Einzelheiten. Erstens das Wesen des Auftrags. Meistens geht es um eine Eroberung, abgesehen von den Kundschaftern Davids. Das ist, als David fliehen musste vor Abschalom und er hören will, was Abschalom in Jerusalem tut.
Ja.
Zweitens die Initiative zur Aussendung. Er initiiert die Aussendung der Kundschafter Moses in Numeri 13. Aber in der zweiten Version, Deuteronomium 1, das war die einzige, die Malbim zitiert hatte, ist es das Volk, das die Initiative ergreift, und zwar wegen ihres Fehlschlags. Also die Argumentation, warum es in Deuteronomium 1 anders als in Numeri 13 ist, weil die Mission fehlgeschlagen ist und damit dem Volk sozusagen die Schuld dafür gegeben wird. In allen anderen Fällen ist es der Anführer, der die Initiative ergreift. Drittens, die Identität derer, die gesandt werden. Mose sendet die Ehrenwerten des Volkes, seine Fürsten. Auch der Stamm Dan schickt Leute von der Spitze, von seinen Ehrenwerten. Die Kundschafter Davids sind Söhne der Priester. Unsere Kundschafter sind wie die, die Josua nach Ai schickt, und die, die das Haus Josef vor der Eroberung von Ai schickt, nicht notwendigerweise angesehene Leute. Viertens die Darstellung des Auftrags. Mose versieht seine Kundschafter mit detaillierten Aufträgen. Kürze in der Formulierung des Auftrags findet sich in unserer Geschichte, in der Geschichte von der Eroberung Ais und in der Geschichte von der Eroberung Dans. Fünftens die Ausführung des Auftrags. In den meisten Geschichten wird die Ausführung relativ detailliert erzählt. Nicht so in der Geschichte von Ai und in unserer Geschichte, in der der Auftrag überhaupt nicht ausgeführt wird. Die Kundschafter kommen sofort zum Haus der Prostituierten. Sei es, um mit ihr zu schlafen, sei es, um ihre Dienste als Gastwirtin in Anspruch zu nehmen. Und ihre Ankunft wird entdeckt. Sechstens, die Suche nach den Kundschaftern. Dieses Element findet sich nur in den beiden Geschichten, die sowohl zu diesem Erzähltypus als auch zu dem Erzähltypus der Frau, die einen Mann entkommen lässt, gehören. Was eben sonst noch in 2 Samuel 17 ist. Siebtens, Bericht über den Auftrag. Der detaillierte und pessimistische Bericht von Moses Kundschaftern erweckt im Volk Schrecken. Der aus dem Rahmen fallende optimistische Bericht Kalebs beruht auf seinem Glauben. Der Bericht der Kundschafter Josuas ist optimistisch und beruht auf Glauben, auf dem Glauben Rahabs. Achtens, die Wirkung des Berichts. Die Wirkung des pessimistischen Berichts in Moses Geschichte ist vernichtend. Unsere Geschichte endet mit dem Bericht, weil dieser die Hauptsache ist. Trotz des mangelnden Glaubens Josuas, der die Kundschafter schickte, kommen diese zurück und bringen eine Glaubensüberzeugung mit, die ihnen die Prostituierte Rahab gegeben hat. Das Auskundschaften, das zweifellos ein häufiger Bestandteil der Eroberungsgeschichten ist, macht in der Bibel eine theologische Metamorphose durch. Eine erfolgreiche Spionagetätigkeit verspricht keinen Erfolg. Der Glaube an ihn und der Gehorsam seinen Geboten gegenüber sind es, die den Sieg versprechen. Josua hat sich nicht auf ihn verlassen. Er schickte zwei naive Kundschafter. Und diese wurden nur dank der Prostituierten gerettet, die sie entkommen ließ, weil sie sich und ihre Angehörigen retten wollte. Und Josua wird schließlich die Lektion lernen. Die Kundschafter werden in seine Ohren sagen, was ihnen die Prostituierte in den Mund gelegt hat. Ein Zitat aus dem Schilfmeerlied über den Schrecken, der auf den Einwohnern Kanaans angesichts Israels liegt. Und da habe ich Ihnen drunter geschrieben, der Vers, um den es geht. Also Rahab sagt zu den Kundschaftern in Vers 9, ich weiß, dass er euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist und dass alle Einwohner des Landes vor euch vergehen. Und das ist eine sehr ähnliche Formulierung zu dem, was eben nach dem Durchzug der Israeliten durch das Schilfmeer im Siegeslied gesagt wird. Es vergehen alle Einwohner Kanaans, fallen wird auf sie Schrecken und Furcht. Also sowohl das Vergehen als auch der Schrecken sind zwei Worte, die in beidem auftauchen. Und auf die Weise wird im Grunde genommen, wie Isakowitsch hier schreibt, der Rahab eigentlich ein Glaubensbekenntnis in den Mund gelegt, dass sie eben überzeugt ist, dass wirklich der Gott Israels ihnen den Israeliten den Sieg geben wird. Ja, soweit. Fragen, Anmerkungen? Frau Fichtbauer.
Sie hören mich?
Ja.
Was ist vielleicht die Aussageabsicht, die dahinter steckt, hinter der zunächst mal ja, bloßen Oberfläche, dass es sich um eine Prostituierte handelt? Hat das irgendwie eine latente Botschaft? Ich habe meiner Bibel gelesen, dass die Rahab im Stammbau Jesu bei Matthäus 1,5 als Mutter des Boas genannt und im Hebräer und so weiter und auch vorkommt. Das finde ich ja sehr, sehr interessant. Ist das jetzt auch, also ja, das heißt schon was, das ist der Hammer, ne? Eigentlich. Aber jetzt ist das vielleicht auch der Hammer in rabbinischer Absicht.
Ja, also zum Stammbaum Jesu haben wir schon geplant. Wir haben ja schon weit geplant bis Ende des Jahres 2024. Das ist in den Wochen vor Weihnachten eine Reihe geben wird mit den Frauen im Stammbaum Jesu bei Matthäus. Und dann werden wir dann auch mal auf die Rahab zurückkommen. Und tatsächlich, es gibt parallele Dinge in der rabbinischen Literatur, die haben wir gleich als unser letztes Thema noch auf Seite 7 und 8, kommen noch Dinge wie auch da Rahabs Ehre gerettet wird, beziehungsweise ist irgendwann nicht mehr relevant ist, dass sie eine Prostituierte ist, sondern ihr Status erhoben wird, könnte man sagen. Also da ist eigentlich die christliche und die rabbinische Auslegung geht ziemlich in die gleiche Richtung.
Aha, okay.
Herr Müller.
Ich habe hier noch eine Bemerkung zu dem Auftrag an die Kundschafter. Das steht in meinem Kommentar hier. Dieser Text wird in die Septuaginta nicht übernommen. Da weiß man da einen besonderen Grund, warum der weggelassen wurde?
Also soll der, dass das ganze Kapitel fehlt in der Septuaginta, oder? Was ist damit gemeint? Oder ein Vers?
Es steht, nein, die ist kein Vers angegeben, sondern nur der Auftrag an die Kundschafter wird im Text.
Ich habe gerade die Septuaginta aus anderen Gründen auf dem Schreibtisch liegen. Ich schaue gerade mal rein.
Nein, es keine
welcher Vers Seite. Soll das sein, der fehlt?
Das muss Vers 1 bis 2 sein irgendwo.
Gut, ich schaue mal gerade, weil ich das...
Ja. Weil ja auch in unserem Text hier steht, dass also der Joshua das ganz allein nur wusste.
Heimlich.
Also er hat es ja heimlich, ja genau, heimlich. Ja.
Also das ist diese Übersetzung Cheresh, ob das wurde ja hier von Malbim anders erklärt, weil eben Cheresh eigentlich wörtlich taub bedeutet und ja, so schweige, das kommt eigentlich auch heimlich hin, aber es ist ein Wort, dessen Übersetzung nicht hundertprozentig klar ist.
Ach so. Was könnte Cheresh noch heißen? Wie könnte man es machen?
Wörtlich heißt es taub und das ist eben genau das Problem, dass die wörtliche Übersetzung nicht ganz hinpasst und man von daher sehen muss, wie man es anders übersetzen kann. Also wenn ich das richtig sehe, hat die Septuaginta eine etwas längere Formulierung. Das ist nämlich erst schon nochmal, und sie gingen nach Jericho hinein und dann erst in das Haus von Rahab, was zumindest eine kleine Zeit lassen würde, dass sie noch irgendwas auskundschaften. Das war auch gleich bei Josephus Flavius sehen, dem war das offensichtlich auch peinlich, dass sie so vor dem Bordell abgestanden liegen sind und er hat das auch ausgeweitet. Gut, dann können wir uns auch gleich Josephus zuwenden. Ja, also er schreibt, schreibt neu sozusagen so unsere Geschichte. Als hier das Lager aufgeschlagen war, kamen auch sogleich die Kundschafter, welche alles bei den Kananäern erforscht hatten. Da sie nämlich anfangs dort nicht erkannt wurden, konnten sie ohne Furcht deren ganze Stadt durchspähen und in Erfahrung bringen, wo die Mauern am stärksten und wo sie schwächer waren, auch welche Tore wohl am ehesten dem Heere einzudringen gestatten würden. Diejenigen aber, die ihnen zufällig begegneten, achteten nicht darauf, dass sie alles so genau betrachteten, in der Meinung, sie wollten nur nach Art der Fremden die Stadt aus Neugier besichtigen. Dass sie das in feindlicher Absicht taten, ahnten sie nicht im Mindesten. Gegen Abend kehrten die Kundschafter in eine Herberge nahe bei der Stadtmauer ein, wo sie auch schon vorher ihr Mahl eingenommen hatten. Und als sie nun über ihre Heimkehr zu beraten anfingen, wurde dem König beim Mahle angezeigt, es seien Leute aus dem Lager der Hebräer gekommen, um die Stadt auszuspionieren. Sie seien bei der Rahab eingekehrt und suchten sich hier möglichst verborgen zu halten. Darauf schickte der König sogleich Häscher ab, um sie festzunehmen. Denn er wollte durch Anwendung der Folter von ihnen erfahren, in welcher Absicht sie gekommen seien. Sobald aber Rahab von der Ankunft der Häscher erfuhr, sie trocknete gerade Flachsbündel auf dem Dache, verbarg sie die Kundschafter unter dem Flachs und sagte den Boten des Königs, es hätten zwar einige unbekannte Gäste bei ihr gespeist, sie hätten sich indes vor Sonnenuntergang entfernt. Wenn man sie aber im Verdacht habe, dass sie der Stadt oder dem Könige Schaden hätten zufügen wollen, so werde man sie wohl ohne Mühe einholen können, wenn man sie verfolge. Die Häscher ließen sich von dem Weibe täuschen und dachten an nichts Arges, so dass sie nicht einmal die Herberge untersuchten, sondern sich auf die Suche nach den Spionen begaben, auf den Wegen, die zum Flusse führten und die jene wahrscheinlich bei ihrer Flucht benutzt hatten. Da sie aber nicht die Spur von ihnen fanden, ließen sie von weiterer Verfolgung ab. Als sich nun der Tumult gelegt hatte, holte Rahab die Versteckten herunter und erklärte ihnen, in wie großer Gefahr sie sich ihretwegen befunden habe. Wenn sie nämlich wären ertappt worden, so wäre sie der Rache des Königs nicht entgangen, vielmehr mit ihrem ganzen Hause getötet worden. Sie möchten also indessen eingedenk bleiben und ihr für die jetzige Errettung später Dank wissen, wenn sie in den Besitz von Kanaanäer gelangt seien. Sie versprachen ja auch, sich dankbar erweisen zu wollen und schwuren ihr, sie wollten sie und ihre Familie verschonen, wenn sie nach der Eroberung der Stadt alle übrigen Einwohner umbringen würden, wie es ihnen von Gott vorgeschrieben sei. Zugleich rieten sie ihr, sie solle, sobald sie die Einnahme der Stadt bemerke, ihr Hab und Gut und alle ihre Verwandten in ihre Herberge einschließen und ein purpurrotes Band vor ihre Tür hängen, damit der Feldherr ihr Haus kenne und es verschone. Denn sie würden ihm sagen, das sei das Haus, in welchem sie gerettet worden seien. Sollte aber einer ihrer Angehörigen in der Schlacht fallen, so möge sie es ihnen nicht zur Last legen. Denn sie würden Gott, bei dem sie geschworen, bitten, sie vor dem Bruch ihres eidlichen Gelöbnisses zu bewahren. Nachdem sie dieses Versprechen geleistet, zogen sie ab, indem sie sich an einem Seile von der Stadtmauer herunterließen. Und sie kehrten wohlbehalten zu den ihrigen zurück, denen sie alles erzählten, was ihnen in der Stadt begegnet war. Darauf machte Jesus den Hohepriester Elasar und die Ältesten mit dem Eide bekannt, den die Kundschafter der Rahab geschworen hatten, und diese billigten ihn. Also wir sehen bei Josephus, dass er eben dieses Problem sieht, die Leute haben ja gar nichts ausgekundschaftet, und er eben eine Auskundschaftung der Stadt, die im biblischen Text nicht steht, hinzufügt. Und sie kommen dann eben nicht in ein Bordell, sondern in eine Herberge, was ein bisschen unverfänglicher klingt. Und ja, es wird eigentlich ein bisschen mehr dramatisiert noch, die Gefahr, in der sich sowohl die Kundschafter als auch Rahab befinden. Und gibt sozusagen auch mehr Rechtfertigung für Rahabs Bitte, dass sie und ihre Angehörigen eben nicht getötet werden, weil sie sagte, schließlich habe ich euer Leben, mein Leben für euch gefährdet, also bitte die Gegenleistung dafür. Und das purpurrote Band wird ja nach der biblischen Erzählung schon sofort an ihr Fenster gehängt, während es hier eben erst später kommt. Und es wird auch nur gesagt, dass die Kundschafter sofort in das Lager der Israeliten zurückgehen, also dass sie sich nochmal 3 Tage verstecken, wird hier nicht erwähnt. Und offensichtlich ist dieser Eid auch nochmal dem Josephus ganz wichtig. Es reicht also nicht nur, dass Josua von diesem Eid weiß, sondern auch der hohe Priester Elasar, der Sohn Aarons, der inzwischen an dessen Stelle getreten ist. Und die Ältesten müssen ihn also auch ausdrücklich billigen. Also, haben wir also eine gewisse Erweiterung und ein paar neue Akzentsetzungen. Während das die zweite Schrift, die wir auch beim letzten Mal schon kennengelernt haben, die dem biblischen Text nach erzählt, das Liber Antiquitatum Biblicarum, die Geschichte enorm verkürzt. Als dies Josua hörte, dachte er daran, nach Jericho Kundschafter zu senden. Und er berief Kenes und seinen Bruder Senamias, zwei Söhne Kalebs, und sprach zu ihnen: Ich und euer Vater wurden durch Moses in der Wüste fortgeschickt. Und so zogen wir mit den anderen 10 Männern herauf. Jene aber redeten bei ihrer Rückkehr übel vom Land und machten des Volkes Herz schlaff. Da wurden sie selbst vernichtet und der Mut des Volkes mit ihnen. Ich aber und euer Vater haben allein des Herrn Wort erfüllt. Nun sehet, wir leben noch heute. Nun sende ich euch, Jerichos Gebiet in Augenschein zu nehmen. Ahmt eurem Vater nach, damit auch ihr am Leben bleibet. Und dann kommt eigentlich sofort der Satz, der uns nach Josua 6 bringt: Da zogen sie hinauf, eroberten die Stadt und verbrannten sie. Also es wird eigentlich gar nichts erzählt von dem, was sie ausgekundschaftet haben. Die ganze Geschichte mit Rahab wird eigentlich übersprungen. Und was hier offensichtlich wichtig ist, diese beiden Kundschafter zu identifizieren, dass es nicht irgendwelche Leute sind, sondern die Söhne Kalebs, der ja zusammen mit Josua derjenige war, der bei den Aussendungen der Kundschafter durch Mose eben gesagt hat, wir können das Land erobern. Ja, also wir haben da zwei Beispiele, wie Autoren der hellenistisch-römischen Zeit mit dem biblischen Text umgegangen sind und sich durchaus die Freiheit genommen haben, den anders zu erzählen. Dazu Anmerkungen, Fragen? Frau Fricke.
Ich habe nur noch mal eine Frage. Eine ähnliche Geschichte wie die mit der Kaleb gibt es ja auch von der Michal, der Tochter Sauls, und David. Die rettet den David ja auch, indem sie ihn versteckt vor dem Vater, der ihm nach, also dem Saul, der ihm gefangen nehmen will, und die lässt ihn ja auch herunter von der Stadtmauer. Es hat mich nur daran erinnert, diese Geschichte. Und gibt es da eine Erklärung, einen Bezug, dass das zweimal vorkommt in der Bibel, dass eine Frau das macht?
Also Sakowitsch nimmt diese Erzählung von Michal und die von Rahab und eben auch noch einige andere zu dem Typus von Geschichten, wo eine Frau einem Mann hilft, zu entfliehen. Ja. Sieht das durchaus als eine Literaturgattung, die eben an verschiedenen Stellen vorkommt. Das, wir planen ja noch dahin zu kommen, und dann werden wir alle diese Parallelen nochmal sehen.
Ja, danke. Fand ich spannend irgendwie.
Ja, das ist allerdings. Ich glaube, Herr Müller hatte sich gemeldet, dann Herr Haller und dann Brigitte.
Eine Frage in dem Text. Dem Schwur, den Sie aus Dankbarkeit der Rahab geschworen hatten, zu verschonen und so weiter, steht der Text: Sie wollten sie und ihre Familie verschonen, wenn sie, und jetzt kommt es, nach der Eroberung der Stadt alle übrigen Einwohner umbringen würden. Warum erst nachher? Das heißt, die Stadt war erobert oder wäre erobert worden, und dann hätten sie den Rest der Lebenden umgebracht. Ist das richtig?
Vermutlich meinte Josephus, wie wir es ja dann beim übernächsten Mal bei der Eroberung von Jericho sehen würden. Die Eroberung ist ja eigentlich, dass Gott die Mauern in sich zusammenstürzen lässt. Also die Israeliten müssen gar nichts dazu tun. Es geschieht durch ein Wunder. Und nachdem sozusagen Gott seinen Teil getan hat und die Einwohner durch den Fall der Mauer wehrlos sind, werden alle getötet. Also in dem Sinne kann man das vielleicht als ein Nacheinander sehen. Ja, und natürlich diese Frage, dass Gott das vorgeschrieben hat, den Mord an Männern, Frauen und Kindern, wird uns natürlich dann bei Kapitel 6 nochmal besonders beschäftigen.
Ja, und dann geschieht noch ein Wunder, weil die Rahab ist ja mit ihrer Familie in ihrem Haus, das in der Mauer ist. Und die Mauern sind gefallen.
Ja, das hat Sakowitsch am Anfang gesagt, dass natürlich ein Problem ist, und eben auch ein weiterer Hinweis darauf, dass dieses Kapitel vielleicht
dann ist Ordnung,
später eingeschoben ist. Wir werden dann nachher bei Josephus sehen, wie er mit dem Problem umgeht, ob er da dran vorbeigeht oder wie das weitergeht. Ja, Herr Haller, bitte.
Ja, mich würde interessieren, dieses rote Band, ne, was so als so ein Signal da am Fenster hängt, dass dieses Haus verschont werden soll. Wird das eigentlich in der jüdischen Auslegung rezipiert als als eine Parallele auch zu dem Blut an den Türpfosten vor dem Auszug aus Ägypten?
Ah,
Interessant.
ich habe jetzt keinen Beispieltext, den ich hier angeführt habe. Es wäre interessant, nochmal danach nachzusehen. Also wir haben hier gleich schon noch einen Text, der auf dieses Seil eingeht, aber in anderem. Ich vermute mal eher nicht, weil es kein sozusagen, das eine ist eben das, was aus dem Fenster heraushängt, und das andere ist der Türsturz. Also es ist nicht sozusagen sprachlich nicht ganz das Gleiche, aber eigentlich wäre es durchaus was Spannendes, was sich anbietet. Die christliche Exegese hat das sehr stark gemacht, das mit dem erlösenden Blut Jesu nachher zu vergleichen, das allegorisch so zu interpretieren.
Das war nur ganz naiv jetzt gerade gedacht. Ich bin ja völliger Anfänger, weil es eben so dieses Signal mit dem Rot und der Verschonung des Hauses, ne, weil das so anklingt.
Ja.
Das
Nein, es ist überhaupt nicht naiv gedacht. Also, wie gesagt, ich wüsste im Moment nicht, dass es das irgendwo gibt, aber absurd ist der Gedanke keineswegs. Es ist schon so ein rettendes Zeichen, das da ist. Brigitte.
Ja, ich finde es höchst spannend, wie diese Geschichte doch die Gemüter immer weiter beschäftigt hat. Und vor allen Dingen der Text von Flavius Josephus, der den Akzent eben völlig anders legt, und sich da was zuerfindet, was so ja gar nicht in der Tora steht. Das finde ich gerade super spannend.
Ja, mein, bei Josephus ist natürlich, mein, es ist ja nicht nur das Buch Josua, das er nacherzählt, sondern sein Buch ist ja eine Geschichte des Volkes Israel, also vom Altertum bis in seine Zeit. Und ein Teil davon sind eben die biblischen Bücher. Und er hat immer seine römischen Leser vor Augen und sagt sich immer sozusagen, was kann ich denen bieten, was kann ich denen nicht bieten, damit mein Volk gut dasteht möglichst und damit der Text logisch dasteht. Also das sind so alles Dinge, und ich denke, das könnte auch ein Grund sein, warum eben die Prostituierte zur Gastwirtin wird, und eben zu erklären, auch eben militärische Aspekte, die den Römern natürlich viel näher liegen als irgendwelche göttlichen Wunder. Also wenn Josephus solche Sachen ändert, muss man eigentlich wirklich immer fragen, sozusagen, was hat das mit seinen Lesern, an die er denkt, zu tun, und wie versucht er sozusagen da Dinge zu glätten. Und manches von den Dingen in anderen Formen kann man dann auch wiederfinden in der rabbinischen Literatur, die auch manche Dinge, die er anstößig fand, auch anstößig gefunden haben. Wobei es schwer ist zu sagen, ob die Rabbinen Josephus gelesen haben. Denn Josephus hat ja auf Griechisch geschrieben. Und eigentlich erst in moderner Zeit sind seine Werke ins Hebräische übersetzt worden. Und von daher kann man also wohl nicht davon ausgehen, dass sie das sozusagen aus seinem Text übernommen haben. Aber es können parallele Gedanken da sein, natürlich. Ja, dann eben genau das Problem der Prostituierten. Da hatte ich auch noch ein paar Sachen zu rausgesucht. Also Rashi schreibt schlicht und einfach: eine Prostituierte und Jonathan, oder der Targum Jonathan, das ist die aramäische Übersetzung der Propheten. Während wir zur Tora hatten wir ja Onkelos ein paar Mal, das ist der Haupttargum, und zu den Propheten ist es eben Jonathan. Und der übersetzte Fundeketa, und das ist eigentlich eine Frau, die allerlei Lebensmittel verkauft. Und Radak schreibt dazu, setzt sich also auch mit Jonathan auseinander: eine Prostituierte dem Wortsinn nach, oder eine Verkäuferin von Lebensmitteln, wie Jonathan übersetzte, Fundeketa. Und das meint Warenhändlerin. Aber die Wahrheit ist, dass sie nach der Meinung Jonathans tatsächlich eine Prostituierte war. Denn so übersetzt er an anderen Stellen Prostituierte mit Fundeketa. Und seine Meinung ist, eine Prostituierte ist wie eine Warenhändlerin, die sich allen preisgibt. Und ähnlich macht das auch Don Yitzhak Abarbanel, den hatten wir ja auch schon mal gelegentlich beim Torah-Kommentar, der eben auch jemand, der war in Politik verwickelt war, Finanzier an den Höfen der Könige von Portugal und Spanien, was ihn nicht davor gerettet hat, auch unter die Ausweisung der Juden aus Spanien 1492 zu fallen. Und danach war er dann eben in Neapel und Venedig. Und er hat offensichtlich keine gute Meinung von Frauen, die sich mit Handel befassen. Denn er schreibt hier, jede Warenhändlerin wird notwendigerweise auch eine Prostituierte sein, wegen der vielen Leute, die im Haus mit ihr zu tun haben. Der eine auf dieser Seite, der eine auf der anderen, denn einer von ihnen wird sie erobern. Und auch waren die meisten Frauen, die in diesen Beruf kommen, vorher Prostituierte.
Oh.
Malby macht das ein bisschen eleganter, könnte man sagen. Und sie kamen zum Haus einer Frau, einer Prostituierten, und ihr Name war Rahab. Darin lag eine doppelte List. Erstens, dass man nicht merke, dass die, die in das Haus der Prostituierten kamen, von den Kindern Israels waren. Denn die Einwohner Kanaans wussten, dass Israel ein Volk ist, das Unzucht hasst. Und sie werden nicht auf den Gedanken kommen, dass Gesandte Israels sich in dem Haus einer Prostituierten versammeln werden. Zweitens, dass ihr Name Rahab war, dass sie mit ihrem Namen berühmt war, also dass sozusagen ihr Name extra erwähnt wird, bei den Großen des Landes. Ihr wurden die Heimlichkeiten und die Geheimnisse der Großen des Landes enthüllt, und bei ihr können sie alles, was im Land geschieht, erforschen. Und daher gingen sie nirgendwo hin, sondern legten sich nur dort nieder. Also was ja vorhin auch schon gesagt wurde, dass das Haus einer Prostituierten vielleicht gar keine schlechte Informationsquelle ist. Ja, Nachfragen, Kommentare zu der Auseinandersetzung der traditionellen Ausleger mit der Prostituierten. Frau Dankowski.
Jetzt wüsste ich doch gerne mal grundsätzlich, wie eigentlich das Phänomen der Prostitution ethisch, moralisch beurteilt wird.
Ja, es ist natürlich klar, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist. Aber wenn man mal, also sozusagen rein nach Torah-Vorschriften, die Prostituierte ist ja aller Wahrscheinlichkeit nach nicht verheiratet. Das heißt, sie ist sozusagen eine Frau, die frei ist für jeden Mann, könnte man sagen. Und wenn sie dann auch noch die Korrektheit hätte, nach ihrer Monatsblutung in die Mikwe zu gehen, ist es zwar immer noch verboten, dass ein Mann mit einer Frau, die er nicht verheiratet hat, Geschlechtsverkehr hat, aber so rein technisch wird das irgendwie durchgehen. Ich meine noch mal, was gelesen zu haben, dass im Mittelalter es tatsächlich Rabbiner gibt, die wohl gemerkt haben, man kann Prostitution nicht abschaffen, aber die den Prostituierten zumindest nahelegen, doch bitte in die Mikwe zu gehen. Dann wäre sozusagen das von der Tora her technisch, rituell gesehen, größte Problem gelöst.
Thomas von der Kriegung. Ja.
Um den Hintergrund der Frau kümmert man sich nicht wirklich.
Nein, nicht.
Wie in diese Situation gekommen ist und vor allem, welche Zukunft sie dann noch haben könnte.
Ja, das sind Dinge, die eher. Nein, im Grunde genommen. Es kommen auch in der Bibel nicht allzu viele Prostituierte vor. Also, wir haben hier die Geschichte mit Rahab. Wir hatten im Buch Genesis die Geschichte von Tamar, die sich als Prostituierte verkleidet, aber ja nicht wirklich eine ist. Und dann kommt noch mal bei Salomo, wo die beiden Frauen, die zu ihm kommen, die werden auch als Prostituierte bezeichnet, die miteinander wohnen, beide ein Kind gehabt haben, und das Kind der einen ist in der Nacht gestorben, weil die Mutter es offensichtlich beim Draufliegen erdrückt hat, und dann ja Salomo, und sich streiten, welcher von beiden das lebende Kind gehört. Das, aber da ist eigentlich das sozusagen, dass sie Prostituierte sind, erklärt eigentlich irgendwo nur, wieso sie gemeinsam in dem Haus wohnen. Das spielt in der Geschichte sonst keine größere Rolle. Also von daher ist das kein Thema, das jetzt so besonders in der Bibel hervortritt, könnte man sagen. Und wie wir gleich in den anderen Texten sehen werden, in der rabbinischen Literatur kommt die Rahab eigentlich zu hohem Ansehen. Also von daher sozusagen ist es keine Hinderung, dass sie eine Prostituierte war. Ja, ich weiß nicht, wer sich, ich glaube, Herr Müller hatte sich vorher gemeldet.
Ja, Also so viel ich weiß, gibt es bei uns in der Bibel, in der Tora, gibt es zwei Begriffe. Das eine ist Zona, für Dirne.
Das ist das, was wir hier haben.
Und der andere Begriff ist Kadisha. Das heißt also, die Zona ist das, was wir als Dirne, als Hure bezeichnen. Und Kadisha ist das, was wir teilweise als Tempeldirne übersetzen. Das heißt,
so wird es meist gesehen, ja.
Die also in ihrem religiösen Ritus sich am oder beim in der Nähe vom Tempel den Männern dann eben hingeben. Weil Funetika, Fundiketa, so heißt es, ist also in der Bibel in dem Zusammenhang überhaupt nicht bekannt, glaube ich. Ich habe den Begriff also noch nie gelesen. Oder
das ist
gehört.
Ein aramäischer Begriff, die Übersetzung, der Sona
okay.
halt
hier okay, ist. Das ist was anderes, ja.
Ja, nein, eben, also es gibt in der Tora kommt die Kiddisha, die was eben normalerweise als Tempeldirne verstanden wird, weil da auch die Wurzel Kadosh heilig drin steht, die kommt vor und da heißt es eben auch, dass deren Verdienst sozusagen nicht als Spende an den Tempel gegeben werden darf. Sozusagen, das ist etwas, was auf unanständige Weise erworben worden ist und hat nichts im Tempel zu suchen. Aber das ist eben eine spezielle Art von Prostitution und nicht die in Anführungsstrichen normale. Das
also für unseren Text, aber in unserem Text 2.1 steht einwandfrei Sona.
Ja, das ist nicht die eine Tempeldirne, sondern eben eine Frau, die entweder durch Handel mit Waren oder mit ihrem Körper, könnte man sagen, sich durchbringt.
Eher und.
Ja, wie auch manche Ausleger meinen, ja. Frau Fichtbauer.
Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass Thomas von Aquin durchaus Prostitution als das kleinere Übel gut geheißen hat.
Das würde ich sagen, da ist die rabbinische und die scholastische Logik geht also ungefähr in die gleiche Richtung. Also es ist natürlich nicht wirklich in Ordnung, aber es gibt schlimmere Sünden. Ja, und dann gucken wir noch mal die weitere Karriere, die Rahab in der rabbinischen Literatur macht. Wir haben erstmal aus dem Midrash zu Numeri, kommt wahrscheinlich nach Numeri, eben weil da die Geschichte von den Kundschaftern des Mose ist. Wir finden bei der Prostituierten Rahab, die Spione in ihr Haus ließ und fliehen ließ, dass der Heilige gepriesen sei, er es ihr anrechnete, als habe sie dies mit ihm getan. Und er gab ihr ihren Lohn. Und so heißt es nicht. Und es nahm die Frau die beiden Männer und verbarg sie, also im Plural, sondern verbarg ihn. Das ist auch wirklich ein Problem natürlich, was die Ausleger befasst hat. Und der Midrasch macht es hier so, als würde es heißen, sie hat Gott verborgen. Und was für einen Lohn nahm sie? Einige ihrer Töchter heirateten Kohanim und gebaren Söhne, also Kohanim Priester, und gebaren Söhne, die vor dem Altar standen und dort dienten, den Tempel betraten und Israel mit dem Gottesnamen segneten. Und diese waren es Baruch ben Neria, Seraya ben Machasia, Jeremia ben Chilkia und Hanamel ben Shalom. Also Jeremia ist der Prophet Jeremia, dessen Buch wir kennen, und Baruch ben Neria, der Schreiber des Jeremia, also durchaus ehrenwerte, wichtige Leute. Und der Midrash Yalkut Shimon, eine Sammlung von Midrashim, die aus anderen Werken, macht das noch weiter. Rabbi Yehuda sagt, auch die Prophetin Hulda gehört zu den Nachkommen der Prostituierten Rahab. Wie es heißt in 2 Könige 22, zu Hulda, der Prophetin, der Frau Shaloms ben Tikva. Also Shaloms ist Sohn von Tikva. Und eben bei Josua heißt es, siehe, wir kommen in das Land und binde das Band, eben Tikvat, dieses Purpurfadens an das Fenster. Und ist das nicht ein Schluss vom Leichteren auf das Schwerere? Wenn schon die aus einem Volk war, über das gesagt wurde, lasst keinen von ihnen am Leben, dafür, dass sie sich Gott näherte, von Gott zu sich herangeholt wurde, wie viel mehr dann Israel, das die Tora erfüllt? Und dem führt der babylonische Talmud im Traktat Megillah noch hinzu, Sie, also Rahab, konvertierte und Josua heiratete sie. Da haben wir gleich eine Parallele zu dem Stammbaum Jesu in Matthäus. Aber hatte Josua denn Nachkommen? Denn im Buch der Chronik steht geschrieben, sein Sohn war Nun, dessen Sohn war Josua. Und danach gibt es keine weitere Genealogie. Aber Söhne hatte er nicht, aber Töchter. Eine weitere Variante haben wir dann im Jerusalemer Talmud Sanhedrin. Und Hiskia wandte sein Gesicht zur Wand und betete zu ihm. Das war, wo berichtet wird, dass er krank war und ihm Jesaja verkündet hatte, er wird sterben. Und Hiskia betet, am Leben zu bleiben. Zu welcher Wand erhob er seine Augen? Rabbi Joshua ben Levi sagte, zur Wand Rahabs erhob er seine Augen, denn ihr Haus war in der Wand der Mauer. Er sagte vor ihm, Herr der Welt, Rahab rettete dir zwei Seelen. Und wie viele Seelen hast du ihr gerettet? So steht geschrieben, und sie retteten all ihre Familien. Also wenn wir dann im Kapitel 6 die Rettung der Familie Rahabs sehen, werden wir eben heißen, es heißt nicht ihre Familie, sondern ihre Familien. Rabbi Shimon bar Yochai lehrte, selbst wenn ihre Familie 200 Leute waren und hingingen und sich an 200 weitere Familien anhefteten, wurden alle um ihretwillen gerettet. Meine Väter, die dir all diese Gerim, das hatten wir ja auch schon mal gesehen, dass man das als Fremde oder Konvertiten übersetzen kann, nahe brachten, wie viel mehr wirst du mir meine Seele geben? Und dann haben wir schließlich nochmal im Yalkut Shimoni. Warum sagt die Schrift und all ihre Familien? Rabbi Shimon bar Yochai sagte, selbst wenn ihre Familie 200 Leute waren und hingingen und sich an 200 weitere Familien anhefteten, wurden alle um ihretwillen gerettet. Der Heilige gepriesen sei, er sagte, und ich habe gesagt, wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch her vertreibt, so werden euch die, die ihr übrig lasst, zu Dornen in euren Augen werden und zu Stacheln in euren Seiten, sondern du sollst den Bann an ihnen vollstrecken. Aber sie taten es nicht, sondern die Prostituierte Rahab und das Haus ihres Vaters und alles, was ihr gehörte, ließ Josua am Leben. Und Jeremia gehörte zu den Nachkommen Rahabs, und er tat an Israel Dinge, die Dornen in ihren Augen waren, wie es heißt, die Worte Jeremias. Also in der rabbinischen Auslegung wird Rahab zu einer Konvertitin, und es das heißt sogar, dass sie im Grunde genommen unendlich viele Menschen retten konnte. Jeder, der sich irgendwie ihrem Haus angeschlossen hat, und es wird von Er heißt sogar, dass Josua sie heiratete, dass sie Priester hatte, die ihre Nachkommen waren. Jeremia, also im Grunde genommen eine sehr hohe Position. Aber im letzten Text sehen wir auch, dass es auch ein bisschen als Schwierigkeit gesehen werden kann. Und das ist eigentlich auch etwas, ja, was zeigt, wie dieses Kapitel 2 aus der ganzen Josua-Geschichte heraussticht. Denn es ist ja wirklich gedacht, das Gebot ist, alle Einwohner Kanaans zu vernichten. Und hier sehen wir, Rahab bleibt übrig und ihre ganze Familie bleibt übrig. Und es ist vielleicht auch schon ein biblischer Versuch, zu sagen, wir haben das Gebot nicht so ganz erfüllen wollen, sondern es gab die Möglichkeit, sich zu retten. Aber es wird eben hier auch gesagt, aber der Grund ja, warum alle getötet werden sollten, waren, damit sie euch nicht zu bösen Dingen verführen können. Aber was ist jetzt die Argumentation sozusagen? Was ist der Schaden, der dadurch entstanden ist, dass Rahab am Leben geblieben ist? Dass Jeremia zu ihren Nachkommen gehört? Und jetzt könnte man sagen, ja, Jeremia ist auch ein angesehener Prophet, aber er hat eben schwere Sachen Israel gesagt. Er war ja ein Unheilsprophet. Und von daher zu sagen, das ist über uns gekommen, weil wir Rahab am Leben gelassen haben. Aber das steht im Grunde genommen relativ vereinzelt gegenüber den anderen Beispielen, die ich vorher gebracht habe, die eigentlich eher eben Rahab als ein Beispiel nehmen von jemandem, der zum Volk Israel hinzutritt und dann eben sogar in ihren Nachkommen noch große Karriere macht. Und das geht natürlich letztlich alles zurück auf den Vers, den wir vorhin gesehen haben, dass sie im Grunde genommen aus dem Schilfmeer liziert und in ihren Worten, das heißt ja dann auch noch einen Vers später, dass sie vom Gott Israels als dem Herr der Erde und des Himmels spricht. Also im Grunde genommen, sie legt ein Glaubensbekenntnis ab im biblischen Text. Und auf die Weise, darauf baut eigentlich der Gedanke, dass sie Konvertitin ist, auf. Ja, sind dazu Fragen, Anmerkungen? Herr Smith.
Ja, hat es auch damit zu tun, weil ich die ganze Zeit gefragt habe. Oben steht bei in dieser Text, die Sie gegeben haben, bei Josua 9 und daneben Exodus, steht das Wort Vergehen drin. Ne?
Ja,
Das Vergehen
so
an der Antwort.
Vergehen vor Furcht sozusagen, das
Hä?
ist damit.
Was?
Vergehen vor Furcht ist gemeint.
Ja.
Sich auflösen.
Ja, aber das wird hier gemeint. Hat das dann auch diese Verbindung? Ist es nicht das Vernichten auch doch
Nein, nein, es
fast?
ist nicht der Cherem, das ist im Hebräischen Namogu. Es ist mehr etwas sozusagen an sich selbst auflösen. Das geht nicht in diesem Vers geht es nicht um das aktive Vernichten, sozusagen den Bann zu vollstrecken.
Und in 2,9 auch nicht.
Nein, 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 das ist dasselbe Verb.
Doch, okay. Ja,
Sterben.
weil es gibt so viele verschiedene
Naja,
Worte, wo
das ist
Vergehen
ganz
steht und
wichtig. Hier
dann.
geht es wirklich eher, dass sie selber schon im Grunde genommen alle Kraft verlieren, weil sie sehen, sie werden verlieren. Darum
Also wir
geht es.
sagen ja auch im Deutschen vor Angst sterben.
Genau, das
Ja.
ist, geht in die
Ja,
Richtung.
ja, ja. Aber im Endeffekt geht es dann doch um das Verschwinden.
Schließlich und endlich wird das die Folge sein, ja.
Ja.
Aber der Vers selber geht vor Angst vorgehen.
Ja. Nee, weil ich selber ein bisschen gesucht habe jetzt, welche Wörter es dort gibt, auch auf Hebräisch. Und die Übersetzungen, die ich habe, die geben auch alle verschiedene
Ja.
Worten dafür, für das Wort, was hier dann Vergehen steht.
Ja,
Darum
also
frage ich
das ist
nach.
wirklich etwas, was sozusagen einem selber geschieht als psychologische Reaktion und nicht
Okay.
das, was von außen getan wird.
Und weiter finde ich es doch interessant, wie dann doch mit Rach, was dann mit Rachab passiert und die ganze Geschichte, weil sie steht im Matthäus,
Ja.
also eine der wenigen Frauen, die da drin steht. Und das habe ich, das wird nie so etwas erwähnt in die katholische Kirche bei einer Predigt.
Ja,
Also
wobei
das würde ich gerne mal tun.
ihre Gestalt ist ja noch weiterentwickelt worden von dem Kirchenvater Origenes.
Ja,
Von dem gibt es eine Reihe von Predigten zum Buch Josua. Und da befasst er sich natürlich auch mit der Rahab. Und das ist eigentlich auch nicht nur Origenes, das haben viele Kirchenväter gemacht, zu sagen, dass Rahab im Grunde genommen jetzt die Kirche aus den Heiden ist, die zur Kirche aus dem Judentum dazutritt. Und eigentlich ist das genau parallel zu dem, was die jüdische Tradition macht, sie als Konvertitin zu sehen. So wird sie auch für die christliche Kirche zum Symbol einer, die eben nicht aus dem Volk Israel, sondern aus den Heiden zur Kirche dazutritt. Also das ist schon ganz spannend zu sehen, wie das eigentlich analog gemacht wird.
Ich finde es darum auch so entdeckungsvoll, weil wir in den Niederlanden durften kein Bibel haben. Und ich denke, einer der Gründe war diese Geschichte und vom Hohelied. Weil
Es gibt
kann die Kirche bis jetzt nicht haben, dass etwas über Sexualität und wie mit Sexualität umgegangen wird.
ja, in der Bibel
Aber
sind
wir
viele
durften
Texte,
echt,
die
Deutsche kennen das nicht, aber wir hatten kein Bibel im Hause und ich hatte auch mal eine Bibelgruppe in den Niederlanden, wo eine Nonne erzählte, dass sie eine Bibel von ihren Eltern mitkriegte. Das Erste, was passierte, dass ihr die Bibel abgenommen wurde.
Nein, das gibt's
Wahnsinn.
nicht. Was?
Ja, ich kenne zumindest auch in Deutschland die Schulbibeln, oder die Kinderbibeln, die wir hatten. Das waren natürlich auch ausgewählte Geschichten, wo man auch einige Dinge, die anstößig sind, weggelassen hat. Ja, nicht alle Geschichten der Bibel sind jugendfrei, gar keine Frage. Und wir haben gerade, also im Judentum hat es diese Tendenzen nie gegeben, dass man deswegen die Bibel nicht liest, aber man liest sie eben immer mit den Auslegern. Und von daher eben auch die Geschichte von Rahab, da hat man dann gleich schon einige Dinge, wie man eben versuchen kann, die Dinge vielleicht in manchen Dingen etwas zu entschärfen. Frau Fichtbauer.
Ja, wir haben ja also in der Grundschule oder Volksschule zunächst mal sogenannte biblische Geschichte gehabt. Das waren natürlich diese Geschichten, die um bestimmte Personen kreisen. Unter anderem natürlich auch die Josefsgeschichte dann also in Ägypten. Und da erinnere ich mich, dass ich als Kind immer gedacht habe, weil wir gerade beim Thema sind, was soll das heißen? Und er ließ seinen Mantel bei ihr zurück.
Ja, das ist auch eine von diesen Geschichten, wo
Ja,
man sich
aber das passte dann zu dem Thema.
klar,
Hat mir auch nie jemand erklärt, was die Frau des von ihm haben wollte. Ja, okay, das ist ein
ja.
kleines
Aber mir ist auch
Mysterium.
noch aufgefallen, als ich mir den Namen Tamar ausgesucht habe und ein bisschen die Bibelstellen nach gelesen habe, da habe ich gesehen, dass im Buch der Chronik wird ja auch noch mal, wenn die Söhne Judas erwähnt, und dann heißt es eben, und Chezron und Peres von seiner Schwiegertochter Tamar, steht so im hebräischen
Ah
Text.
ja.
Die Einheitsübersetzung hat das Wort Schwiegertochter schlicht und einfach fallen gelassen, weil eben auch Kinder von seiner Schwiegertochter zu haben, klingt auch nicht wahnsinnig gut. Und ja, da gibt es eben unterschiedliche Methoden, solche Dinge zu unterdrücken. Das, während wir sehen, dass die Bibel selber eigentlich vor gar nichts Angst hat und die Dinge auf den Tisch legt. Herr Müller.
Die Rahab wird ja auch zu den vier schönsten Frauen der Bibel gerechnet.
Ja, das kommt, glaube ich, auch irgendwo
Ja,
vor.
ja, ja.
Was natürlich logisch ist, eine Prostituierte sollte ja gewisse Reize haben.
Ja, deshalb gibt es auch ein jüdisches Sprichwort, das sagt, wenn ein Mann viermal den Namen Rahab nennt, dann kriegt er automatisch einen Samenerguss.
Das habe ich noch nicht gehört, aber okay. Ja, wie Herr Schobes schreibt, die pralle Lebenswirklichkeit in der Bibel. Ja, Herr Haller.
Ja, Sie haben noch gerade gesagt, wenn jetzt ein Jude die Bibel liest, liest er gleich immer auch die Ausleger mit. Also das bedeutet, wenn jetzt also wenn als Jude, wenn ich also in der Tora oder in den späteren Schriften lese, dass ich im Grunde immer parallel auch die Auslegungsgeschichte mitklingen habe, was ja in der christlichen Tradition nicht unbedingt gleich so stark gegeben ist.
Ja, richtig. Also es gibt auch Druckausgaben. Also es gibt natürlich Bibelausgaben, die nur den biblischen Text haben, aber es gibt viele Ausgaben, wo der Bibeltext, die aramäische Übersetzung und dann zumindest der Kommentar von Rashi, der wichtigste ist, daneben steht. Oder auch noch andere. Also das ist, ja, es ist üblich. Und dass überhaupt die Bibel als eigenes Fach unterrichtet wird in Yeshivot, in Toraschulen, ist eigentlich relativ neu. Weil traditionell hat man eben Talmud studiert und da kommen natürlich die biblischen Geschichten, aber ansonsten war das eigentlich mehr auf natürlich das wöchentliche Lesen des Wochenabschnitts in der Tora begrenzt. Aber das ist schon auch eher ein modernes Phänomen, dass biblische Texte selber als solche unterrichtet werden, aber immer auch eben gleich mit den traditionellen Auslegern dazu.
Tja.
Gut. Ja, ich denke, da hatten wir einiges Interessante zu diesen nicht so ganz effektiven Kundschaftern, die eigentlich gar nichts ausgekundschaftet haben und der Dame Rahab. Und auch so ein bisschen mal zu sehen, die Widersprüche, die dieses Kapitel mit sich bringt. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem Durchzug durch den Jordan, dem Pessach, das die Israeliten feiern. Und also noch einiges davor, bis dann beim übernächsten Mal es um die Eroberung von Jericho gehen wird. Und wir dann natürlich in die volle Problematik dieser Eroberungsgeschichten auch reinkommen werden. Herr Müller.
Ja, ich habe noch eine Frage. Der Name Rahab erscheint auch irgendwo in der Genesis, und zwar unter dem, ich sag mal, unter der Spezies der Urtiere. Gibt es da irgendwo aus dem Namen heraus eine Verbindung zu irgendeinem dieser Urviecher?
Also eigentlich wörtlich ist in dem Namen Rahab die Wurzel breit oder weit sein drin.
Weit.
Das wird auch in manchen Midrashim so ein bisschen weiter ausgelegt, sozusagen, sie hat sich weit gemacht, ihr Haus weit offen gemacht für jeden, der zu ihr kommen wollte. Nicht nur ihr Haus, sondern auch ihren Leib.
Ach so.
Wenn ich mich richtig erinnere, was Sie ansprechen, das ist nicht im Buch Genesis, sondern ich käme in die. Ich meine, da kommen, glaube ich, nur die Taninim, nicht die. Aber es kommt, glaube ich, irgendwo bei Jesaja vor,
Auf
diese.
jeden Fall auch in Psalm 89.
Ja, also irgendwo, danke. Irgendwo kommt das
Ja, mit
vor.
den
Ich bin nicht sicher, ob das wirklich
Unziemlichkeiten
miteinander
und
zu
so weiter.
tun hat
Ja, auf
oder.
jeden Fall Psalm 89, Rahab, hast du durchbohrt und zertreten, deine Feinde
Ja,
zerstreut mit der Kraft deines
dann gucke ich
Auges.
mal gerade schnell da
Ja.
rein. Welcher Vers ist das?
Irgendwo im ersten Drittel, ich weiß es jetzt auch gerade nicht. Psalm 89.
Ja, ich schaue gerade mal.
89, Vers 11.
Ah, es ist nicht dasselbe, denn dieses Rahab wird mit Hey geschrieben und unsere Rahab wird mit Chet geschrieben. Also es ist nicht,
Ach so, ist nicht gleich.
nicht
Ne?
ich vermute mal, in der deutschen Übersetzung ist wahrscheinlich beides mit einem H wiedergegeben, aber es sind unterschiedliche Konsonanten. Und damit ist eigentlich eine Parallele weniger naheliegend. Und das sind so Dinge, die eben bei Transkription passieren. Ich habe es auch diesmal gelassen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ja, wahrscheinlich, weil es eben in der deutschen Übersetzung normalerweise so ist mit H, aber eigentlich müsste man es eben mit CH schreiben. Das wäre die bessere Transkription für
Ach.
den Namen Rahabs. Gut, haben wir noch eine, sind wir noch um eine Erkenntnis reicher geworden. Gut, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis dahin eine gute Woche. Danke, Herr Haller.
Ja,
Und ich
alles
freue mich
Gute
auch,
Sie.
dass Sie als neuer Teilnehmer sich so kräftig einbringen und keine Scheu haben von Leuten, die teilweise schon ein Jahr dabei sind. Wir freuen uns ja auch immer, wenn neue dazukommen. Gut, also.
Und Ihnen alles Gute.
Danke, ich hoffe,
Ja,
dass wir uns
wirklich.
und Ihrer
ja.
Mieze auch.
nächste Woche und wenn es denn so wäre, hoffentlich unter friedlicheren Umständen wiedersehen. Aber ich bin nicht wahnsinnig optimistisch, dass es so aussehen wird.
Wir sind ja in Kontakt und wenn
Ja.
irgendwas nicht geht bei Abraham, dann melden Sie sich, ne?
Ja, natürlich. Aber wenn es geht, bin ich auch froh. Man kann sich ja nicht nur verrückt machen. Und
Nee.
ich merke immer, wenn ich, sowohl wenn ich es vorbereite, auch als wenn wir hier unser Gespräch haben, dass das doch gleich auf andere Gedanken bringt und die Laune wenigstens mal zeitweise verbessert.
Sehr gut.
Gut, also bis zum nächsten Mal.
Alles Gute.
Dankeschön.
Alles
Okay.
Gute.
Tschüss.
Ja, schon sehr belesend.